wenn man ein Paar ist, dem Gleichberechtigung sehr, sehr wichtig ist, dass beide gleichberechtigt arbeiten können und beide ihre Karriere verfolgen können, dann ist es in Deutschland noch sehr, sehr schwierig.
Herzlich willkommen bei Tech She Likes, dem Podcast für Frauen in der Tech-Branche und solche, die diesen Weg noch gehen wollen. Ich bin Daniela, die Initiatorin dieses Low-Budget-Podcasts, und ich freue mich, dass du da bist. Im Tech She Likes Podcast spreche ich mit Frauen, die den Mut hatten, ihren eigenen Weg in der Tech-Branche zu gehen. Frauen, die nicht regelmäßig in den Medien stehen, aber dafür unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Geschichten darüber, wie sie Vorurteile und gesellschaftliche Erwartungen überwunden haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Für mich persönlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit. Als jemand, der selbst gegen Zweifel und Vorurteile angekämpft hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Mut zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn oft genug hören wir Sätze wie "Das kannst du doch nicht" oder "Das geht doch gar nicht". Doch ich glaube fest daran, dass jede Frau das Potenzial hat, in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, wenn sie nur den Mut dazu aufbringt. Mit diesem Podcast und den Geschichten dieser inspirierenden Frauen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Träume zu verfolgen. Denn wie hat die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie schon gesagt? Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Also, lass uns loslegen.
Warum hast du dich für einen Job in der Technologiebranche entschieden?
Also, ich war immer sehr gut in den Naturwissenschaften und nicht so sehr sprachbegabt. Vor allen Dingen auch Biologie, Physik, aber auch Mathe haben mir sehr gelegen. Und gleichzeitig habe ich einen Hintergrund von einer sehr gebildeten, aber nicht besonders reichen Familie. Also wir waren eigentlich eher arm, weil wir halt auch eben sozusagen so aus der DDR meine Eltern rausgefallen waren, über die Wende ihre Jobs wechseln mussten. Und dadurch wollte ich, als ich studieren wollte, unbedingt dual studieren, weil ich wusste, dann bin ich finanziell direkt unabhängig. Und in der Technologiebranche gibt es halt die bestbezahltesten Jobs und eben auch die bestbezahltesten oder überhaupt duale Studiengänge. Und dann habe ich halt irgendwann in der Zeit des Abiturs so ein fettes Buch aufgemacht von dem Arbeitsamt, heißt es ja gar nicht mehr Arbeitsagentur. Und da standen halt jede Menge Jobs drin, was man so machen konnte. Und ich hatte halt irgendwie dann, bin ich zufällig bei Wirtschaftsingenieurwesen gelandet und dachte, ach ja, ich bin so vielseitig interessiert, Wirtschaft interessiert mich, ich bin gut in den Naturwissenschaften, es gibt da viele duale Studiengänge für, dann nehme ich das. Und dann habe ich mich bei 4 Firmen beworben und hatte ein Vorstellungsgespräch bei Siemens und Bosch und habe dann aber für mich gleich entschieden, ich gehe zu Bosch und habe dann bei Bosch Rexroth in Lohr am Main mein duales Studium gestartet. Genau. Also es war ein bisschen reingefallen und ein bisschen sich dafür bewusst entschieden, weil ich wusste, dass es dort gut bezahlte Jobs gibt.
Gab es in deinem dualen Studium Antipathie oder Vorurteile gegenüber weiblichen Studentinnen?
Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht. Ich habe so am Rande sind mal Sachen gekommen, wo dann auch in anderen Firmen so Studentinnen erzählt hatten, dass es da Entwicklungsleiter gab, die da meinten, sie stellen keine Frauen ein, die wären nur schwanger. Also es flog immer so ein bisschen am Rande mit rum, dass es da wohl Vorurteile gegen Frauen gibt. Ich persönlich habe es aber nie erfahren. Ich glaube, dass es eher, wenn dann indirekt war, also dass man fällt als Frau halt immer auf. So, das ist schon der Fall. Also wenn ich in eine Vorlesung gelaufen bin, gerade auch in meinem Master als Elektrotechnikerin, dann war da ich und noch eine andere Frau. Oder auch zu meinen Zeiten bei Bosch war es natürlich so, wenn ich in den Entwicklungsabteilungen oder im technischen Vertrieb unterwegs war, dann bin ich meistens in den Raum reingelaufen und war die einzigste Ingenieurin. Das hat mich persönlich nicht gestört, weil ich auch schon immer eher mit Jungs und Männern befreundet war. Aber das fällt natürlich auf.
In der Familie, in der du aufgewachsen bist, gab es da Vorurteile gegenüber Mädchen und Frauen?
Nein, gar nicht. Also in meiner Familie war es so, dass wir alle gleich gefördert wurden. Mein älterer Bruder ist auch Ingenieur. Mein jüngerer Bruder ist Modedesigner. Das ist eigentlich ganz interessant, dass wir das sozusagen getauscht haben. Bei Modedesigner würde man jetzt, oder Modedesign würde man jetzt vielleicht eher als klassisch weiblichen Beruf assoziieren. Und genau, also meine Familie oder unsere Familie hat uns Kinder immer unterstützt, das zu werden, was wir wollen. Ich denke, dass es für mich generell eher das Problem war, Vorbilder zu finden. Also meine Familie ist generell nicht technisch versiert. Also meine Eltern waren früher Zootierpfleger und arbeiten jetzt alle im sozialen Bereich. Und dadurch war das eben auch für mich nicht klar, dass ich jetzt von Anfang an den technischen Beruf wählen werde. Das hat sich dann im Laufe des Abiturs rausgestellt, dass da meine Stärke und meine Neigung sind. Aber was ich zum Beispiel persönlich mir gewünscht hätte, wäre mehr Vorbilder, mehr Förderung Richtung IT und Informatik. Also da, ich arbeite jetzt ja als Softwareentwicklerin, aber ich merke, dass ich durchaus Kollegen habe, die schon sehr früh damit angefangen haben, sich für Computer zu interessieren und da teilweise dann schon in ihrer Jugend angefangen haben, Dinge zu programmieren. Und bei mir war es halt so, ich habe auch sehr früh Berührung mit Computern gemacht und fand das interessant und bin auch übers Gaming zu den Computern gekommen und hatte aber nie Unterstützung aus meiner Familie im technischen Bereich, weil die es selber nicht konnten. Also wir hatten zum Beispiel extrem spät erst wirklich Internet. So, also WLAN gab es bei mir zu Hause erst, als ich mit 19 ausgezogen bin, weil meine Eltern halt immer Angst hatten, dass sich da irgendein Hacker in unser freistehendes Haus irgendwo in der Pampa einhacken würde, in das WLAN. Und dadurch war das auf der Ebene für mich dann halt manchmal, oder es war halt schwierig, so dann in die Technik oder in die Programmierung einzusteigen, wenn die Voraussetzungen dafür das nicht gibt und es halt niemanden gibt, der einen da irgendwie ein bisschen begleiten kann und zeigen kann, dass das interessant ist.
Jetzt hast du die Gaming-Branche erwähnt und die Gaming-Branche ist ja eigentlich bekannt, dass das sehr viele Frauen spielen, aber dennoch sehr wenig Frauen in der Branche arbeiten. Welche Rahmenbedingungen sind deiner Meinung nach notwendig, dass mehr Frauen in diesem Bereich Fuß fassen?
Generell, also sowohl im Gaming als auch in der Technik, denke ich, ist es vor allen Dingen, dass Vorbilder fehlen und dass es mehr Vorbilder geben müsste. Wie ich gesagt habe, ich habe nie Vorurteile gegen mich persönlich erlebt. Ich habe nie weder bei Bosch noch bei meinem jetzigen Arbeitgeber das Gefühl gehabt, ich bin als Frau nicht willkommen. Eher im Gegenteil, ich wurde immer gefördert und man hat sich gefreut, endlich mal eine Frau in der Technik zu haben. Das war eher das Gegenteil, dass ich das Gefühl hatte, ich wurde gefördert, als ich einmal in dem Beruf drin war. Aber als junges Mädchen bekommt man heutzutage halt was völlig anderes vorgelebt. Also ne, man soll sich für Make-up interessieren, man soll schön sein. Man muss sich ja nun mal Zeitschriften für Kinder angucken. Mädchenzeitschriften, Glitzer, Einhorn, Make-up, Zeitschriften für Jungs, irgendwie mit Donald Duck und irgendwelchen, keine Ahnung, Lupen, um was zu untersuchen oder Fernleser oder Chemiebaukasten. Also das wird ja schon sehr früh in eine Richtung gefördert. Und das habe ich natürlich als Frau genauso durchgemacht als Kind. Ne? Meine Eltern haben immer sehr versucht, uns neutral zu erziehen. Und egal, ob man jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist, meine Eltern haben es sehr gefördert, dass wir lesen, dass wir Abenteuer erleben und so weiter. Aber die ganze Gesellschaft ist ja sehr darauf geprägt, dass man sich als Mädchen halt eben für Make-up, Glitzer, Schönsein interessieren muss. Und dann ist es natürlich auch so, dass das dann auch in die Berufswahl irgendwann mit reinspielt. So, ne? Wenn auch IT oder Informatik wird ja auch immer noch so sehr dargestellt, dass es irgendwie so ein junger, 30-jähriger Mann, vielleicht leicht übergewichtig, der den ganzen Tag nur in seinem Zimmer verbringt und nicht rausgeht. Das ist natürlich auch nicht besonders attraktiv. Zumindest dieses Bild, wie das in den Medien dargestellt wird, es entspricht überhaupt nicht die Realität oder, naja, vielleicht manchmal, aber es gibt auch sehr sportliche Nerds, so, und es gibt auch welche, die überhaupt nicht im Gaming-Bereich unterwegs sind, die arbeiten halt irgendwie 8 Stunden, 9 Stunden am Computer und gehen danach raus in den Garten und es gibt eben auch Frauen, aber das wird halt viel zu wenig dargestellt. Das war jetzt, glaube ich, sehr lange, um eigentlich auf den kurzen Punkt zu kommen. Es braucht Vorbilder. Es muss schon sehr früh anfangen, Mädchen zu zeigen, du kannst Technik, das kann wirklich richtig Spaß machen und es ist ein Beruf, der gesucht wird und der gut bezahlt wird. Also ich kann jetzt auch, keine Ahnung, Kosmetikerin oder Friseurin werden, ohne die Berufe schlecht zu machen. Aber ich werde halt, wenn ich mir diesen Berufszweig auswähle, oder auch im sozialen Bereich ist es leider so, davon ist es sehr schwer, eine Familie zu ernähren. Man macht sich damit als Frau dann halt auch abhängig. Das ist doof. Eigentlich müssten diese Berufe besser bezahlt werden. Aber wenn ich mich als Frau für einen IT-Beruf entscheide, weiß ich auch, ich kann meine Familie ernähren. Entweder mit dem Partner oder einer Partnerin zusammen, ohne Probleme, oder zur Not auch alleine. Und so.
Welche Vorteile hat es außerdem, dass das Gehalt höher ist, hat die IT-Branche noch für Frauen? Oder auch Nachteile?
Also generell glaube ich, viele Vorteile entstehen daraus, dass es sehr gesucht ist und dass wir es brauchen. Also wir leben halt eben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Das heißt, das, was gesucht wird an Talenten oder an Erfahrungen, das wird gut bezahlt. Und die Arbeitskräfte, um die wird sich natürlich auch viel gekümmert. Und das merkt man eben auch generell im IT-Bereich. Die Gehälter sind gut, aber auch die Arbeitsbedingungen. Das heißt, ich habe noch nie irgendwo gearbeitet, zumindest nicht nach meinem Studium, wo es keine Gleitzeit gab oder na, wo die Chefs auch entspannt darauf reagieren, wenn man mal eher nach Hause muss, weil, keine Ahnung, mit der Familie was ist. Oder zum Beispiel jetzt bei meinem aktuellen Arbeitgeber, es ist überhaupt gar kein Problem, dass ich permanent im Homeoffice arbeite. Na, wenn ich jetzt irgendwo anders in der Produktion an der Supermarktkasse oder so arbeiten könnte, hätte ich jetzt auch während Corona viel mehr ein Problem bekommen, weil ich dann nicht hätte im Homeoffice arbeiten können. Ja, ich denke, dass es da eigentlich viele Vorteile gibt. Es wird sich auch um die Mitarbeiter gekümmert. Also ich habe auch immer Chefs gehabt, denen es wichtig war, dass es uns als Mitarbeitern gut geht. Weil natürlich auch nur, wenn es den Mitarbeitern gut geht, dann auch wirklich Ergebnisse dabei rauskommen. Und Nachteile eigentlich nicht. Man muss halt, oder als Frau muss man damit klarkommen, dass es aktuell halt noch sehr männerdominiert ist. Es war bei mir nie ein Problem. Ich kann aber mir gut vorstellen, dass es für andere Frauen schon mehr ein Problem ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Männern ein bisschen das Verständnis dafür fehlt, wie sich das für uns Frauen anfühlt. Aber wenn man das mal sozusagen umschreibt, dann wie man sich fühlt, wenn man als Mann in eine Firma kommt von 20 Mitarbeitern, man ist der einzige Mann und alle anderen sind Frauen. Oder man läuft in eine Vorlesung und da sitzen 30 Frauen und noch ein einziger Mann. Man fällt halt als Frau einfach immer irgendwie auf. Und das kann positiv sein, wenn man damit klarkommt oder vielleicht auch gerne auffällt. Das kann natürlich auch negativ sein, wenn man das eigentlich nicht möchte. Was sich natürlich ändern kann, wenn es mehr Frauen gibt.
Du hast vorhin die Medien angesprochen. Jetzt ist es zum Beispiel so, ich habe einen Sohn und es ist auch bei den Kinderfilmen oft so, wenn ich jetzt zum Beispiel die Schlümpfe hernehme, es gibt die Schlümpfine. Die Darstellung von der Schlümpfine alleine ist schon sehr fragwürdig, aber es ist sehr oft immer nur eine Frau. Ich habe das auch selbst gemerkt, wenn ich wo eingeladen wurde zu Interviews, es war meistens eine Frau. Und wenn ich nachgefragt habe, dann war es, naja, wir haben ja schon eine Frau. Bei Männern stellt man sich eigentlich nie die Frage, naja, dann sitzen halt alles Männer dort, ist es egal. Man kriegt so vorgelebt, die eine Frau, es ist nur Platz für eine Frau. Hast du das auch erlebt?
Ich persönlich habe das tatsächlich noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt und dass meine Berufsjahre jetzt vielleicht noch nicht endlos sind, sondern eher, wenn dann Förderung erlebt, habe ich, dass es als Frau schwierig ist, immer eher strukturell. Also zum Beispiel sowas wie, dass es schwer ist, Kinderbetreuungsplätze zu bekommen. Also eigentlich auch eher habe ich diese Diskriminierung, wenn dann erfahren, als Frau mit Kindern, Kindergartenplätze, die auch ausreichend lange sind oder während der Corona-Zeit, wo als erstes die Kinder nach Hause geschickt wurden und die Büros weiter offen waren. Dass es auch schwer ist, mit Kindern innerhalb von Deutschland umzuziehen. Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich will aus irgendeinem Grund noch meinen Doktor machen und zwar in Stuttgart, dann ist das für uns als Familie ein Problem umzuziehen, weil wir müssten eigentlich erst Kindergartenplätze in Stuttgart finden. Dann müssten wir eine Wohnung in Stuttgart finden und am Ende könnte ich mich dann auf irgendwelche Doktorstellen dort bewerben. Also das macht es halt schwierig, weil es natürlich einfacher ist. Die Frau ist zu Hause könnte natürlich auch der Mann sein, aber im Regelfall arbeitet die Frau ja in einem schlechter bezahlten Beruf. Also der Mann geht arbeiten, die Frau ist zu Hause oder arbeitet Teilzeit, dann kann die Familie natürlich umziehen, weil die Frau kann zur Not ein Jahr komplett zu Hause sein und sich um die Kinder kümmern. Das heißt, wenn man ein Paar ist, dem Gleichberechtigung sehr, sehr wichtig ist, dass beide gleichberechtigt arbeiten können und beide ihre Karriere verfolgen können, dann ist es in Deutschland noch sehr, sehr schwierig. Und meistens, so habe ich es im persönlichen Umfeld erlebt, stecken dann die Frauen zurück.
Das ist ein gutes Stichwort mit Zurückstecken. Das ist auch ganz spannend, wenn man Werdegänge von, sage ich jetzt mal, Karrierefrauen und Karrieremännern durchliest. In der Regel ist es nie beidseitig, sondern es ist immer einer, der zu Hause bleibt. Wenn jetzt die Frau Karriere machen will, ist es der Mann, der zu Hause bleibt und umgekehrt. Ist es möglich überhaupt, dass beide Karriere machen und Kinder haben?
Ich glaube, dass es schwierig ist. Ich glaube, dass es bis zu einem gewissen Grad geht. Aber so eine richtige Karriere ist, was ich bisher erlebt habe, mit Kindern unmöglich bis extrem schwierig. Eben genau aus dem Grund, dass man nicht mehr mobil ist. Das ist, glaube ich, auch ohne Kinder schwierig. Weil wenn man auf eine klassische Konzernkarriere guckt, dann ist es ja so, dass es da meistens dann so Karrierebausteine gibt und da heißt es dann, du musst 3 Jahre in dem Unternehmen arbeiten oder in dem Unternehmensbereich 3 Jahre an denen, dann musst du noch 5 Jahre ins Ausland gehen. Und das wird natürlich schwierig, wenn beide Karriere machen wollen und dann der eine immer umziehen muss für die Firma und der andere aber auch für die gleiche Firma oder eine andere Firma. Also ich glaube, es ist generell als Paar sehr, sehr schwierig, wenn beide eine Karriere machen wollen. Wenn Kinder dazukommen, dann verkompliziert sich das Ganze halt einfach nochmal viel, viel mehr, einfach aus diesem Aspekt, dass Kinderbetreuungsplätze sehr rar sind und dass man dadurch eben auch nicht umziehen kann, selbst wenn man möchte. Also natürlich überlegt man sich mit Kindern auch, will ich jetzt wirklich meinen Kindern das antun, nochmal umzuziehen? Aber selbst wenn man sagt, gut, wir haben jetzt 5 Jahre in der Stadt gewohnt und es ist für meine Kinder okay, wenn wir jetzt nochmal umziehen, dann ist das trotzdem eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, eben aus dem Grund, dass es so schwierig ist, Kindergarten- oder Krippenplätze zu finden. Meine Kinder sind jetzt halt 1 und 5. Das heißt, ich weiß noch nicht, wo ich mich reinbegeben werde, wenn meine Kinder zur Schule kommen. Das kann ich jetzt noch gar nicht beurteilen. Ich weiß, dass es in Deutschland zumindest teilweise schwierig ist, weil wir durch den Föderalismus überall andere Stundenpläne haben. Halt dadurch wird es dann auch wieder schwierig, umzuziehen, weil man dann vielleicht den Bildungsweg der eigenen Kinder unterbricht. Also,
was ist jetzt eine richtige Karriere? Wie definierst du
das? Das ist natürlich eine gute Frage. Also vielleicht habe ich auf diesen Begriff Karriere auch eher noch diesen klassischen Konzernkarriere bezogen. Also man arbeitet 5 Jahre als Entwickler, dann wird man irgendwann Teamleiter, dann arbeitet man sich vom Abteilungsleiter oder Leiterin zum Bereichsleiter hoch. Das heißt, das meine ich als klassische Karriere. Natürlich kann man auch sagen, ich bin einfach eine super gute Softwareentwicklerin. Mich fasziniert die Programmiersprache C++ und ich möchte in dieser Sprache super gut werden, also eher den technischen Weg. Ich glaube, das ist auch möglich, ohne dass man groß umzieht, wenn man einfach da bleibt und sagt, ich höre nie auf zu lernen und möchte mich innerhalb meines Bereiches immer weiterbilden.
Was haltest du von dem Begriff Karrierefrau oder auch Working Mom?
Ich glaube, ich finde die Begriffe schwierig. Man bezeichnet einen Mann nicht unbedingt als Karrieremann, sondern diese Attribute werden meistens eben eher Frauen zugesprochen. Also, oh, sie ist eine Karrierefrau. Das Gleiche ist natürlich mit Working Mom. Working Dad sagt man nicht. Wir in Deutschland haben jetzt ja demnächst auch Bundestagswahlen. Keine Ahnung, ob und wie viele Kinder Armin Laschet oder die anderen Kandidaten haben. Weiß ich nicht. Christian Lindner, ich weiß nicht, wie viele Kinder er hat, aber bei Annalena Baerbock wissen alle, dass sie Kinder hat, wie viele Kinder sie hat. Und bei ihr wird dann plötzlich darüber diskutiert, schafft sie das? Und mit Working Mom drückt man sich natürlich diesen Stempel auf, zu sagen, ich habe Kinder und ich arbeite. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, dass es in Deutschland noch sehr selten ist, dass Frauen gerade mit 2 Kindern Vollzeit arbeiten. Ich glaube, die Zahl, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich aus dem WDR von der Dokumentation, dass es ungefähr 13% aller Frauen waren, die mit 2 Kindern unter 15 Jahren überhaupt noch Vollzeit arbeiten. Das heißt, man kann darüber natürlich auch Gleichgesinnte finden. Also in Blocking-Man-Gruppen oder wenn man den Hashtag verwendet. Einerseits drückt man sich den Stempel auf, was Männer nie machen würden. Niemand würde sich als Working Dad bezeichnen. Auf der anderen Seite kann man so halt Gleichgesinnte finden, um sich darüber auszutauschen, wie andere das vielleicht organisieren und schaffen, welche Probleme sie haben.
Wir haben in Österreich ja ähnliche Lage. Die meisten Frauen, sobald sie Kinder haben, arbeiten Teilzeit und es gibt da Studien, die besagen, dass sie eigentlich, auch wenn die Kinder alt genug sind, nicht mehr in die Vollzeit zurückgehen. Da ist natürlich auch die Problematik dann, wenn es in Richtung Rente oder Pension geht, dass die Frauen dann auf die Lade runterfällt, wenn sie sehen, wie viel Anspruch sie eigentlich haben. Ist das ein Thema, mit dem du dich beschäftigst?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das definitiv auch ein Thema. Nun ist die Frage, ob ich überhaupt jemals Rente bekomme, so gefühlt. Also ich bin jetzt 30 und gerade wird darüber diskutiert, das Rentenalter hier in Deutschland noch weiter hochzusetzen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, bis 70 zu arbeiten. Also ich hoffe davon. Ich bin persönlich auch nicht so ein Freund von diesem strikten Renten-Ding. Also dass man sich irgendwie sein Leben lang auspowert und dann mit 67 plötzlich sagt und Füße hoch. Für mich selber könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht, wenn ich das halt eben gesund bleibe, dann auch trotz Rente vielleicht noch irgendwie weiter als Mentorin oder Beraterin irgendwie weiterarbeite. Aber natürlich ist das Thema, dass ich und mein Mann die Verabredung haben, dass wir gleich viel arbeiten. Und das spielt halt irgendwo auch mit. Also, dass ich mich halt nicht finanziell von ihm abhängig machen will und das auch nicht. Ich persönlich finde das nicht in Ordnung und ich finde, jede Familie oder jede Frau hat das Recht zu sagen, ich möchte gerne mit Kindern zu Hause bleiben. Das ist eine persönliche Wahl, ob ich jetzt arbeiten möchte oder zu Hause bleiben möchte, aber ich finde, dass trotzdem zu wenig über das Finanzielle gesprochen wird. Wenn eine Frau freiwillig zu Hause bleibt, damit der Mann weiter arbeiten gehen kann, Karriere machen kann, dann muss der Mann für die Frau in die Rentenkasse einzahlen. Und dann muss er vielleicht auch nochmal privat für sie vorsorgen und ihr Geld überweisen, weil sie das macht. Ich glaube, dass vielen Männern den Blick dafür fehlt, wie anstrengend eigentlich das ist, mit Kindern zu Hause zu sein. Also sowohl mein Mann und ich haben es gerade während der Corona-Zeit als Urlaub, nicht ganz, aber wir haben es als Erholung erlebt, arbeiten zu dürfen. Also wir haben das halt eben eingeteilt. Dann gab es halt eben einen, der hat um 5 Uhr morgens angefangen und der andere hat dann eben halt eben ab nachmittags bis spät in die Nacht gearbeitet. Derjenige, der auf die Kinder aufgepasst hat, war halt eben eher gestresst und der andere hat sich gefreut, dass er arbeiten durfte oder sie, also ich. Ich glaube, um auch mehr Gleichberechtigung zu erreichen für Frauen, generell braucht es halt eben auch die Männer. Also auch Männer müssen sich halt mehr in der Care-Arbeit betätigen und das auch vielleicht einfach mal mitbekommen, was das heißt. Also gerade wenn Kinder halt eben im Spiel sind, immer da sein zu müssen. Das ändert sich natürlich, wenn die Kinder älter sind. Wenn man auf so ein Baby oder auf so ein einjähriges Kind aufpasst, da kann man noch nicht mal mehr in Ruhe was essen. Da kann das Kind immer schreien. Das kann man auf Arbeit. Man kann sich einfach mal in Ruhe hinsetzen und seine Mittagspause haben. Und ich glaube, dass da vielen Männern einfach noch die Perspektive fehlt. Dass es natürlich zumindest von der deutschen Gesetzgebung teilweise noch schwierig ist, das zu leben, selbst wenn man es möchte. Also zum Beispiel ist bei uns, wir haben das Elterngeld und das ist, glaube ich, insgesamt sehr fortschrittlich, wenn man das mal weltweit vergleicht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass das Elterngeld gekappt ist. Zum Beispiel, ich glaube, bei 1.800 Euro oder so, ich bin mir nicht sicher. Das heißt natürlich, ja, da bewegt man sich dann schon in Bereichen von viel verdienen, aber ein Ingenieur kommt da locker drüber. Wenn der Mann also Ingenieur ist und die Frau, gehen wir mal als Klischee auf, die Frau arbeitet, keine Ahnung, im Supermarkt oder als Sozialarbeiterin, dann wird er mehr verdienen und die Familie wird sich natürlich aber darauf eingerichtet haben, auf dieses Gehalt. Wird die vielleicht ein Haus gekauft haben und dann haben sie 2 Kinder bekommen. Das heißt aber, durch diese Kappung von dem Elterngeld ist es für den Mann fast unmöglich, länger zu Hause zu bleiben, weil diese Familie dann diese 1.000, 2.000 Euro, die da in der Familienkasse fehlen, gar nicht abfedern kann. Also was passiert? Der Mann bleibt halt maximal 2 Monate zu Hause und die Frau bleibt 12 Monate zu Hause. Ich glaube, dass man da vom Gesetzgeber nochmal ran müsste, dass es hier halt diese Grenze muss halt nach oben gesetzt werden, wenn man möchte, dass Männer auch zu Hause bleiben. Und ich denke, dass es halt gleichberechtigt sein müsste. Also momentan ist es so, ein Partner kann 12 Monate nehmen, und dann kriegt der andere noch 2 dazu. Pro Partner müsste es 12 Monate geben, Punkt. ob ich sie da nehme, das ist mir überlassen. Ich kann auch als Frau sagen, ich will nach 2 Monaten wieder arbeiten gehen, aber dass das entkoppelt ist. So dass dann eben der Anreiz für die Männer auch da ist, länger zu Hause zu bleiben, weil ich glaube, dass es schon auch vielen Frauen schwerfällt, gerade wenn sie stillen, ihr Kind eher abzugeben. Aber dadurch ist es dann so, die Frau bleibt 12 Monate zu Hause und der Mann nur 2.
Was müssen Männer über Frauen wissen?
Ich glaube, ich kann die Frage nicht gut beantworten. Ich glaube, dass Männer sich vielleicht bewusster machen müssen, welche Privilegien sie eigentlich haben und was wir als Frauen vorgelebt bekommen haben oder welche Vorurteile wir bekommen, weil wir Frauen sind. Es gibt da ein sehr gutes Buch, das nennt sich Die unsichtbare Frau zum Beispiel. Dass Männer halt sowas nie erleben mussten, dass die Welt für sie zugeschnitten wurde. Also da gab es aus dem Buch auch Beispiele bezüglich Medikamenten oder der Temperatur im Büro. Das wird halt alles am Standard Mann festgelegt. Also die Temperatur in Büros wurde zum Beispiel mal anhand eines 40-jährigen Mannes erfasst. Frauen frieren schneller. Das wäre vielleicht was. Und das liegt einfach daran, dass wir einen anderen Stoffwechsel haben. Das heißt, ja, dann ist die Kollegin vielleicht nicht böse, weil sie die Temperatur hochdreht oder so, dann bring ihr doch eine Heizdecke mit, wenn es sich stört. Also wir sind halt schon ein bisschen unterschiedlich in manchen Bereichen.
Sind wir zu leise?
Ich glaube schon, dass Frauen eher beigebracht wird, leise zu sein, zurückhaltend zu sein, ja auch eher lieb zu sein. Ich glaube, mir fällt das schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich selber eben sehr neutral erzogen wurde. Das klingt vielleicht blöd, aber meine Familie hat nie einen Unterschied gemacht, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Genauso bei meinen Geschwistern, bei meinem Bruder, bei meinen Schwestern. Ich war diejenige, die ist auf die höchsten Bäume geklettert und ich bin mit Holzschwertern um die Gegend gezogen. Das heißt, zumindest erlebe ich mich nicht leise. Aber ich sehe das natürlich schon, wofür lobt man seine Kinder. Wenn es ein Mädchen ist, du bist schön, du bist lieb, du bist nett. Und wenn man einen Jungen hat, ich habe jetzt nur 2 Mädchen, aber dann merkt man ja schon, wofür loben dann Eltern oder vielleicht man selber auch unterbewusst, du bist stark, du bist schnell. Ich versuche da aktiv selber gegenzusteuern bei meinen Kindern und sie dafür zu loben, dass sie stark sind oder schnell oder dass sie tolle Schuhe haben, die aussehen, als ob sie besonders gut darin rennen könnten. Aber man merkt das eben schon auch, wenn man sich Kinderbücher, Kindersendungen etc. anguckt, wie Frauen eben erzogen werden. Und es wird ja auch, ich habe es persönlich noch nicht erlebt, aber dass Frauen dann eben gesagt wird, dass sie dann irgendwie zu bossy sind, wenn sie halt eben einfach nur bestimmt auftreten und Männer würden dann als toller Leader bezeichnet werden. Solche Sachen.
Kann man überhaupt neutral erziehen? Und wenn man es schafft, neutral zu erziehen und man schickt die Kinder nach draußen und in den Medien wird ein ganz anderes Bild geprägt, als man zu Hause gehabt hat. Schafft man dem entgegenzuwirken, auch wenn dann die Welt draußen ein bisschen anders ausschaut?
Ich glaube, man schafft schon, dem entgegenzuwirken, indem man seine Kinder für Technik begeistert oder den Mädchen auch zeigt, wie man eine Bohrmaschine betätigt, wie man einen Hammer benutzt. Natürlich kann man das nie ganz abstellen. Also zum Beispiel habe ich meinen Kindern immer versucht, einfach bunte Sachen anzuziehen. Und dann ist meine 5-jährige Tochter damals in den Kindergarten gekommen und dann ist sie 1,5 Jahre lang jeden Tag in einem anderen Disney-Prinzessinnenkleid in den Kindergarten gegangen, weil sie das unbedingt wollte. Und trotzdem versuche ich halt eben, wenn ich sie dann lobe, sie halt nicht nur dafür zu loben, dass sie jetzt schön ist, sondern eben dafür, dass sie stark ist, dass sie schon toll irgendwie, keine Ahnung, den Ast schnitzen kann oder was Tolles schreiben kann, dass ich versuche, da die Balance zu halten, damit sie merkt, dass nicht ihr Äußerstes das Wichtigste ist, warum sie wertvoll ist. Und natürlich merke ich auch, dass ich habe jetzt keinen Jungen, das heißt, ich kann diesen Vergleich für mich persönlich nicht ziehen, aber mir fällt schon auf, dass ich denke, dass ich manchmal mein Kind zu oft dafür lobe, dass sie heute schön aussieht und versuche, dem aktiv entgegenzuwirken. Das wird mir natürlich aber auch von anderen Eltern und Müttern wieder vorgelebt. Das ist, ja, man kann sich der Gesellschaft sowieso nie ganz entziehen.
Ihr habt einen Sohn und ich habe überhaupt kein Interesse an Fußball. Ich mag weder Fußball spielen noch schaue ich Fußball. Und ich handhabe es so, dass ich jetzt trotzdem, wenn wir auf die Wiese gehen, dass ich trotzdem mit dem Papa ihm unten spiele, obwohl ich es nicht mag. Genauso, wenn es darum geht, was zu tragen und ich kann es, schaffe es eigentlich fast nicht zu tragen. Ich quäle mich durch und trage es einfach, um ihm zu zeigen, dass Frauen das genauso können. Ich bin schon oft für das kritisiert geworden, so im Sinne, warum machst du was oder warum lebst du ihm was vor, was du ja eigentlich nicht machen willst? Wie gehst du mit solchen Dingen um?
Um ehrlich zu sein, versuche ich schon, meinem Kind das vorzuleben, was ich selber mache. Aber vielleicht habe ich auch den Vorteil, dass ich die zweite Generation bin. Also meine Eltern haben an mir schon probiert, mich als selbstbewusste, starke und freiheitsliebende Frau zu erziehen. Das heißt, meine Kinder sind die zweite Generation. Ich weiß zum Beispiel von meiner Mutter, dass sie früher sehr ängstlich war. Das heißt, wenn ich irgendwie auf welche Bäume geklettert bin, sie wollte, dass ich es mache, aber sie wollte es nicht sehen, weil sie Angst hatte. Also hat sie sich mit dem Rücken weggedreht und mich machen lassen und hat gesagt, ich kann dich da nicht runterholen, du darfst nur so hochklettern, wie du selber runterkommst. Das heißt, sie hat das natürlich auch gemacht, dass sie etwas gemacht hat, was sie selber nie machen würde, was sie eigentlich nicht wirklich gut heißt, aber sie weiß, mir als Kind tut es gut, weil dann werde ich halt stark, selbstbewusst und traue mir Dinge zu. Und das ist ja bis heute, ich traue mir Dinge zu, ich mache Dinge und ja, ich bin dann auch später irgendwann im YM-Steingebirge klettern gewesen. Deswegen glaube ich schon, dass es gut und in Ordnung ist, in gewissen Situationen sich selber dazu zu zwingen, Dinge zu machen und vorzuleben, auch wenn man sie vielleicht nicht richtig macht. Das ist ja auch genau zum Beispiel mit einem Fahrradhelm. Ich habe nie Fahrradhelme getragen bis zu dem Punkt, wo ich Kinder bekommen habe. Und seitdem trage ich immer einen Fahrradhelm. Ich finde die Dinge auch nicht schön, aber ich weiß, es ist gut für mich und ich kann meine Kinder dauerhaft nur dazu bringen, einen Helm zu tragen, wenn ich es selber tue.
Was bedeutet für dich Gleichberechtigung und Chancengleichheit? Wie lebst du das im kleinen Rahmen?
Gleichberechtigung und Chancengleichheit heißt für mich eben, dass wir anerkennen, dass es Unterschiede gibt und trotzdem die gleichen Chancen schaffen für alle. Das ist natürlich ein Riesenthema. Wir unterhalten jetzt uns gerade über Geschlechtergerechtigkeit, zumindest so erlebe ich das, aber das ist ja nicht das Einzige. Das bezieht sich in Deutschland auch auf Gerechtigkeit zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen. Das bezieht sich auch auf Gerechtigkeit von der Herkunftsfamilie. Ich hatte trotz allem das Glück, eine extrem gebildete Familie zu haben, mit sehr, sehr vielen Büchern zu Hause. Das heißt, ich konnte das machen, was ich machen wollte, weil meine Familie gesagt hat, natürlich schaffst du ein Studium. Sie mich unterstützt haben. Das gibt viele Kinder hier in Deutschland und in anderen Ländern auch, die diese Förderung nicht bekommen. Und für mich ist halt eben Chancengleichheit nicht, dass alle die gleichen Voraussetzungen bekommen, sondern dass man manche Menschen mehr fördern muss erstmal, damit sie die gleichen Chancen bekommen. Ne? Also ein Kind, das aus einer sehr reichen Familie kommt, braucht vielleicht nicht kostenlosen Nachhilfeunterricht, weil die Eltern das sowieso können. Aber ein Kind, das Hartz IV bekommt, sollte diese Chance bekommen, gerade wenn die Eltern vielleicht selber nicht die Möglichkeiten haben, irgendwelche schwierigen Matheaufgaben aus der 11. Klasse zu lösen. Und bezogen auf Männer und Frauen, natürlich haben wir einfach gerade in vielen Bereichen das Problem, dass es zu wenig Frauen gibt und dass es auch zu wenig Frauen an der Spitze gibt. Ich weiß, dass zum Beispiel die Frauenquote nicht populär ist. Ich mag eigentlich diesen Satz, niemand mag die Quote, aber die Quote wirkt. Und das stimmt. Keiner will zu einer Position gekommen sein, nur weil er eine Quotenfrau ist. Aber es ist einfach Fakt, es gibt halt Männernetzwerke, man stellt automatisch Leute ein, die einem ähnlich sind oder fördert die. Das ist ja nichts Böswilliges unbedingt. Also da würde sich, ich glaube, dass sich kaum ein Mann hinstellen würde und würde sagen, ich habe ihn eingestellt, weil er ein Mann ist und diese Frau, die wollte ich nicht, sondern eher, oh, wen kenne ich denn? Wer wäre gut für die Position geeignet? Ach, mit ihm war ich letztens Bier trinken. So, dass ich zum Beispiel Befürworter der Quote bin. Ich würde mich freuen, wenn das irgendwann nicht mehr notwendig ist. Also wenn es völlig egal ist, ob ich ein Mann, eine Frau, irgendwie non-binary, trans, was auch immer bin, ich werde eingestellt, weil ich die besten Kompetenzen für die Stellen habe, aber das ist leider aktuell eben noch nicht der Fall. Und dann natürlich auch, also es fällt mir selber schwer, das anzuerkennen, vielleicht, weil ich es selber nicht gut finde, aber es gibt biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Zum Beispiel eben, dass wir diejenigen sind, die schwanger sind, wenn wir uns für Kinder entscheiden. Und dass es da halt eben auch irgendwie Ausgleichsmöglichkeiten geben muss, dass es nicht dass man sich als Frau nicht zwischen Karriere und Kindern entscheiden muss, sondern eben zum Beispiel so wie mit dem Elterngeld. Wenn es für ein Unternehmen keinen Unterschied mehr macht, ob eine Frau, weil sie Mutter geworden ist, 12 Monate zu Hause bleibt oder ein Mann, der Vater geworden ist, 12 Monate zu Hause bleibt, macht das für mich von der Einstellungspolitik und wen ich befördere, keinen Unterschied mehr, ob ich jetzt einen Mann oder eine Frau einstelle. Das wären zum Beispiel Sachen, wo ich sage, da müssten wir noch dran drehen, um irgendwann echte Chancengerechtigkeit zu bekommen.
Bemühst du dich, deine Töchter für die Technik zu interessieren?
Ja, in jedem Fall. Also meine ganz kleine Tochter ist natürlich noch zu jung. Die ist jetzt 1 und wird dann irgendwann 2. Aber naja, da ist halt noch, zumindest aus meiner Sicht, noch nicht ganz so viel mit Technikbegeisterung zu sehen. Aber bei meiner älteren Tochter, wenn ich die Glühbirne wechsle, dann zeige ich ihr, wo man die Sicherung ausmacht, wo man die Leiter holt und wie man eine Glühbirne wechselt. Oder wenn ich Schränke aufbaue, dann zeige ich ihr, wie man eine Bohrmaschine bedient. Und das fängt halt schon bei so kleinen Sachen an, dass ich ihr eben zeige, dass man als Frau sowas natürlich selbstverständlich kann. Oder zum Beispiel haben wir von unserer Firma aus einen inoffiziellen Minecraft-Server, den wir sonntagsabends immer gemeinsam benutzen. Und meine Tochter freut sich schon die ganze Woche immer auf diesen einen Abend, wo sie dann mal mit Minecraft zugucken darf. So, das ist natürlich wie bei mir eigentlich so ein, es gibt nicht alle Programmierer oder alle technikbegeisterten Menschen sind über das Gaming da eingestiegen, aber es gibt schon so eine gewisse Korrelation zwischen Menschen, die sich für Technik begeistern und Menschen, die zocken oder Spiele spielen. Das heißt, ich versuche ihr da schon noch den Einstieg zu zeigen, was Technik ist, und ich würde mir auf jeden Fall, oder ich hoffe, ich nehme mir das vor, wenn sie alt genug ist, also wenn sie dann ein bisschen lesen kann, mit ihr zusammen vielleicht auch mal ein kleines Spiel zu programmieren. Meine Tochter ist zum Beispiel jetzt ein riesen Anna und Elsa-Fan. Und warum können wir nicht irgendwie ein kleines Anna und Elsa Jump and Run auf unserem Computer programmieren, so dass sie halt eben einerseits ihre Welt hat, nämlich Glitzer und Prinzessinnen, aber das eben mit etwas verbinden, was mit Technik zu tun hat, um ihr zu zeigen, dass das Spaß macht.
Was würdest du der Generation nach dir sagen?
Also bezogen auf die Frauen, glaube ich, vielleicht auch für die Männer, dass es besser wird. Also ich denke natürlich, dass es auch nicht, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wo Frauen Nachteile erleben. Ich glaube, dass es auch Bereiche gibt, wo Männer Nachteile erleben. Und zwar zum Beispiel, wenn sie sich aktiv für die Familie entscheiden. Wenn eine Frau sagt, dass sie zu Hause bleibt für die Kinder, dann ist das völlig normal und auch gut. Wenn ein Mann das sagt, dann wird der immer noch beäugt. Und ich glaube, dass wir in der nächsten Generation noch keine echte Gleichberechtigung haben. Dass ein Mann sagen kann, ich bleibe für die Kinder zu Hause oder ich arbeite Teilzeit. Und das ist normal, oder dass eine Frau sagt, ich will Karriere machen und ohne dass das beäugt wird. Das werden wir in der nächsten Generation noch nicht haben. So sehe ich das zumindest bisher. Aber es wird besser. Ich glaube, dass wir halt einfach weiter daran arbeiten müssen und dass das so ein bisschen Hoffnung ist. Es wird mit jeder Generation besser. Und wenn wir es gut machen, haben wir vielleicht in 3 oder 4 Generationen tatsächlich echte Geschlechtergerechtigkeit.
Vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank.